ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und ich hoffe, euch geht's wie mir. Die Arbeit bringt euch meistens Spaß. Konflikte im Job, die können ja manchmal so richtig eskalieren. So wie beim Fall eines Chefarztes am UKE. Der Streit zwischen ihm und seinem Arbeitgeber ist vor Gericht gelandet und heute ist klar geworden, was dem Chefarzt genau vorgeworfen wird. Darum geht's gleich. Und dann schauen wir, was da gerade in St. Georg los ist.
Mit meinen Nachbarn rede ich nur noch über Gewalt, Angst. Das ist das, was uns ausdrückt.
Das gesamte Elend einer Großstadt wird in einem einzigen kleinen Viertel verfrachtet. Und wir haben uns gefragt, wie können wir das ändern? Also wie können wir es schaffen, dass unsere tagtägliche Situation, die wir hier haben, auch wahrgenommen wird?
Diese beiden Anwohner aus St. Georg haben deshalb eine Initiative ins Leben gerufen. Wie die Polizei darauf reagiert, auch darum geht's heute. Und wir gucken, was Hamburger Markt- und Meinungsforscher so über die Stimmung im Land wenige Wochen vor der Bundestagswahl rausgefunden haben. Wir haben Dienstag, den 28. Januar. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Seit Monaten geht der Streit schon hin und her zwischen der Uniklinik in Eppendorf und einem früheren Chefarzt. Dem hatte das UKE fristlos gekündigt. Dagegen hatte sich der Chefarzt gewehrt. Alles, was das UKE ihm vorgeworfen hat, das hat er zurückgewiesen. Ja, der Arzt hat sogar auf Wiedereinstellung geklagt. Und ein Versuch, sich irgendwie zu einigen mit dem UKE, der war dann gescheitert. Heute gab es also einen weiteren Gerichtstermin. Und dabei sind dann erstmals Details genannt worden, was das UKE dem Chefarzt eigentlich vorwirft. Jörn Strelapol war dabei bei diesem wichtigen Gerichtstermin. Jörn, worum geht es?
Ja, der Vorsitzende Richter des Arbeitsgerichtes hat wirklich alles zusammengefasst, was diesem Chefarzt vorgeworfen wurde aus den Reihen des UKE. Sexistisches und übergriffiges Verhalten gegenüber Kolleginnen. Zum Beispiel eine klar rassistische Äußerung, abfälliges Verhalten gegenüber anderen Ärzten, was die fachliche Qualifikation angeht. Und es soll sogar um einen Fall von Abrechnungsbetrug gehen. Da soll der Chefarzt angegeben haben, im Operationssaal selber gewesen zu sein, war es aber laut Vorwürfen nicht. Wie gesagt, alles unbewiesene Vorwürfe bis jetzt. Aber der Vorsitzende Richter macht auch klar, aus seiner Sicht würde ein einzelner Vorwurf, wenn der belegt werden, könnte schon ausreichen, dass die fristlose Kündigung durch das UKE aus seiner Sicht dann rechtens war.
Wie waren da die Reaktionen im Gerichtssaal, als der Richter das vorgetragen hat mit dieser Einschätzung?
Also die Anwälte sind sehr cool geblieben. Auch der Chefarzt, der gefeuerte Chefarzt, war mit im Gerichtssaal. Der hat sich auch überhaupt nichts anmerken lassen. Aber im Nachhinein, wir haben dann natürlich danach auf dem Gang gesprochen, wir Prozessbeobachter, und ich habe festgestellt, wir haben alle ziemlich die Ohren angelegt, weil es gab viele Gerüchte, die da im Raum waren, was diesem Chefarzt vorgeworfen wird. Aber das zum ersten Mal aus dem Mund eines Vorsitzenden Richters zu hören und auch mit der Einordnung, wie gravierend die Vorwürfe sind, wenn die stimmen sollten, das hat dann tatsächlich auch nochmal eine andere Qualität.
Wichtig ist ja zu betonen, du hast es eben auch schon mal angedeutet, das ist alles noch nicht bewiesen mit dieser Aussage, mit dieser Zusammenfassung des Richters heute vor Gericht. Was sind die nächsten Schritte? Wie könnte das denn bewiesen werden?
Naja, der erste Schritt ist natürlich, dass es immer noch eine außergerichtliche Einigung geben könnte, dass sich beide Seiten zum Beispiel auf eine Abfindung einigen können. Das ist immer noch nicht ausgeschlossen. Wenn das nicht passieren sollte, dann gibt es Anfang April den nächsten Termin vor dem Arbeitsgericht Hamburg. Und dann ist das mehr oder weniger die Stunde der Wahrheit, weil dann sollen Zeugen gehört werden durch den Vorsitzenden Richter. Also dann kommt quasi Butter bei die Fische. Dann wird quasi genau müssen die Zeugen Auskunft darüber geben, wann hat der Chefarzt beispielsweise die rassistische Äußerung gemacht, wann hat er sich sexuell anstößig verhalten und so weiter und so fort. Weil die Gegenseite, der Chefarzt und seine Anwälte, müssen ja Gelegenheit bekommen, zu diesen Vorwürfen dann auch nochmal Stellung zu nehmen. Und je konkreter die sind, desto genauer könnte dann natürlich der gefeuerte Chefarzt dazu auch Stellung beziehen.
Wenn sich jetzt tatsächlich diese Vorwürfe erhärten sollten, welche Folgen könnte das denn am Ende haben für den Chefarzt und auch das UKE insgesamt?
Also wenn sich die Vorwürfe erhärten sollten, wäre klar, dass der Chefarzt definitiv seinen Job los ist. Das ist das Erste, dass er nicht wieder im UKE arbeiten kann. Und je länger sich dieser Prozess hinzieht, desto mehr spricht sich das Ganze natürlich auch rum. Und desto schwieriger könnte es natürlich für ihn auch werden, in einem anderen Krankenhaus dann angestellt zu werden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Frage, die sich das UKE stellen lassen muss. Warum hatten wir da kein echtes Frühwarnsystem? Weil jetzt, wie gesagt, ist der Schaden auf beiden Seiten groß. Und das ist etwas, was man wirklich eigentlich niemandem wünschen kann.
Also noch viele Fragen offen, unter anderem, warum es offenbar kein Frühwarnsystem gab, zumindest in diesem Fall. Vielen Dank, Jörn. Was ist da gerade in St. Georg los? Mehr Drogenelend, mehr Gewalt, mehr Diebstähle. Ladenbesitzer erzählen, dass sie teilweise gar nicht mehr die Polizei rufen, weil sie denken, dass das eh nichts bringt. Anwohnerinnen und Anwohner haben uns erzählt, dass die Situation für sie einfach unhaltbar geworden ist.
Angst, Ekel, es kommt einfach ganz derbe auf uns zu.
Wie kann das sein, dass meine Frau morgens sagt, ich gehe in einen gewissen U-Bahn-Eingang nicht rein?
Stefan Wiedemeyer und Tobias Stempin leben schon lange in St. Georg und lieben den Stadtteil, finden aber, dass es so nicht weitergeht.
Mit meinen Nachbarn rede ich nur noch über Gewalt, Angst, das ist das, was uns ausdrückt.
Das gesamte Elend einer Großstadt wird in einem einzigen kleinen Viertel verfrachtet. Und wir haben uns gefragt, wie können wir das ändern? Also wie können wir schaffen, dass unsere tagtägliche Situation, die wir hier haben, auch wahrgenommen wird?
Die beiden haben eine Website erstellt, auf der sie Erlebnisse und Beschwerden aus der Nachbarschaft sammeln. In der ersten Woche gab es schon um die 40 Rückmeldungen. Viele beklagen da die zunehmende Aggressivität in der Drogenszene. Viele haben auch den Eindruck, durch die Sicherheitsmaßnahmen am Hauptbahnhof werden die Probleme in den Stadtteil St. Georg verdrängt. Viele fühlen sich einfach nicht mehr sicher.
Das bedeutet schon was, dass ich halt als erwachsener Mann wirklich Angst habe, allein schon die Stralsunder Straße durchzugehen.
Die Polizei sagt, dass mittlerweile 200 Beamtinnen und Beamten für Sicherheit sorgen. Das erkennen die Menschen, die dort wohnen, auch durchaus an. Aber die Polizisten können eben nicht überall gleichzeitig sein. Immerhin, die Polizei will auf die Initiative zugehen und sich auch ansehen, was auf dem Beschwerdeportal gemeldet wird, um dann noch gezielter eingreifen zu können. Wir bleiben dran an dem Thema und werden auch mit dem zuständigen Bezirksamtsleiter sprechen. Was dabei rauskommt, hört ihr dann auch hier im Podcast. Jetzt machen wir erstmal mit einer guten Nachricht weiter. Die Stadt Hamburg hat ihr Ziel bei den Sozialwohnungen im vergangenen Jahr übertroffen. 3.100 öffentlich geförderte Neubauwohnungen wurden auf den Weg gebracht, trotz Baukrise. 78.000 Sozialwohnungen gibt es insgesamt in Hamburg. So viele oder möglichst noch mehr sollen es auch in Zukunft sein. Allerdings steigen die Preise. Im kommenden Jahr liegt der billigste Quadratmeterpreis einer neu gebauten Sozialwohnung dann nicht mehr bei 7,10 Euro, sondern bei 7,85 Euro. Und dass bezahlbarer Wohnraum nach wie vor viel zu knapp ist in Hamburg, das Problem bleibt natürlich. Aber es scheint ein bisschen besser zu laufen als befürchtet. Wir Hamburger sind ja laut dem neuesten Glücksatlas die glücklichsten Deutschen. Wir haben die Schleswig-Holsteiner überholt. Aber alles ist relativ und wir bleiben natürlich Deutsche und die sind nicht für ihren Optimismus bekannt. Wenn ich mir die Weltlage angucke, ist es auch schon mal deutlich besser gelaufen. Und wie sich das alles auf die Stimmung wenige Wochen vor der Bundestagswahl auswirkt, was die Menschen so gerade bewegt, das haben die Markt- und Meinungsforscher von Ipsos untersucht. Und heute bei einem Pressetermin im Grünen Bunker an der Feldstraße haben sie das präsentiert. Frauke Reinig war dabei. Wie stelle ich mir das so vor? Häppchen, lecker Kaffee und Weltuntergangsstimmung?
Ja genau, schönster Blick bei Sonnenschein über das Stadtpanorama Hamburgs und dann gab es richtig viel Pessimismus. Wir Deutschen sind ja bekannt dafür, nicht gerade eine rosa Brille aufzuhaben, aber tatsächlich gibt es jetzt neue Höchstschlechtwerte sozusagen. 82% der Deutschen meinen nämlich derzeit, dass Deutschland in die falsche Richtung unterwegs ist. Insgesamt ist Europa nicht besonders optimistisch. Spanien hat da noch den besten Wert. Da sind es aber immerhin noch 68%. Frankreich, echt absolute Miesepeter-Spitze mit 90% der Menschen, die da meinen, wir sind nicht gut unterwegs. Am positivsten ist Indonesien gestimmt tatsächlich in der Welt. Da sagen 82%, dass es in die richtige Richtung geht.
Und was dazu kommt, was mich wirklich überrascht hat, die Jungen sind offenbar mittlerweile pessimistischer als die Älteren. Gibt es da eine Erklärung dafür?
Ja, tatsächlich. Das hat mich auch total überrascht. Am pessimistischsten ist tatsächlich die Generation Z, also die jetzt so 20- bis 30-Jährigen. Babyboomer, also die Nachkriegsgeneration, die sind da viel entspannter, sagt Inga Havemann von Ipsos.
Wobei aber eben auch diese Generation der Millennials, also so in between, sage ich jetzt mal, diejenigen sind, die so ein bisschen Aufbruchstimmung vielleicht auch hervorzaubern und die selber denken, ja, ich kann schon noch vieles bewegen. Und damit klingt ja, sobald ich das Gefühl habe, ich kann selber was machen, kommt ja der optimistische Stück weit durch. Insofern hoffen wir einfach, dass wir den Rest auch noch mitziehen und dann eben alle optimistisch nach vorne gucken.
Ja, es ist schon erstaunlich, dass sozusagen die Großelterngeneration jetzt positiver in die Zukunft blickt als ihre Enkel.
Gucken wir mal auf die Gründe. Woran liegt das denn, dass die Menschen im Moment so pessimistisch sind? Was macht ihnen am meisten Sorgen?
Ja, da gibt es eben nicht mehr nur die eine Antwort, sagt Inga Havemann.
Die Krisen verstärken sich gegenseitig. Inflation hat auch was mit Armut und sozialer Ungerechtigkeit zu tun. Dito, Einwanderung, gefühlt auch dieses Gefühl der Ungerechtigkeit. Deshalb hängt es heute alles viel enger zusammen. Und ein Befragter muss in dem Moment entscheiden, was ist eigentlich tatsächlich meine größte Sorge? Eigentlich gehört ja alles zusammen.
Ja, aber tatsächlich Zuwanderung und Inflation, die kristallisieren sich dann doch als leichte Spitzenreiter heraus. Und gerade beim Thema Inflation machen sich die Deutschen wirklich keine Illusionen. Mehr als 80% glaubt, dass die Inflation schneller steigen wird als die Gehälter. Und 70% geht auch davon aus, dass sie künftig weniger Geld im Portemonnaie haben.
Die Meinungsforscher haben ja auch geschaut, wie sich das auf die Bundestagswahl auswirken könnte. Werden das so die entscheidenden Themen sein, die du gerade genannt hast?
Ja, das sind auch die Themen, die die Menschen am meisten bewegen. Und es gibt zu jedem Themenkomplex auch meistens eine Partei, die damit am kompetentesten verbunden wird. Gerade beim Thema Inflation und Wirtschaft ist das eben die CDU. Die ist jetzt ja auch gerade in den Umfragen ganz weit vorn. Und beim Thema Einwanderung wenig überraschend die AfD. Klima und Umwelt ist weiterhin von den Grünen besetzt. Armut und soziale Ungleichheit, da liegt die SPD noch weit vorne. Das ist aber tatsächlich ein Thema, was in den Umfragen für die meisten Menschen bei ihrer Wahlentscheidung diesmal keine so große Rolle spielt. Man muss allerdings auch sagen, dass die beliebteste Wahl, wenn man die Bürger jetzt fragt, wen möchten sie gerne als Kanzler haben oder welche Koalition hätten sie gerne, da ist tatsächlich die häufigste Antwort keine der Möglichkeiten, die es gibt. Also der beliebteste Kanzlerkandidat ist keiner der genannten mit 33% und die beliebteste Koalition wäre mit 24% auch keine der derzeit scheinbar möglichen. Ganz, ganz leichte Präferenz haben die Menschen tatsächlich für eine große Koalition. 19%, das ist jetzt aber auch nicht gerade eine riesige Mehrheit, die große Koalition dahinter sich versammelt.
Okay, die war offenbar auch schon mal deutlich beliebter. Frauke, das hört sich alles nicht so ganz positiv an, aber wenn ich den O-Ton vorhin richtig verstanden habe, dann musst du das jetzt als Millennial rausreißen. Du hast noch am meisten Optimismuspotenzial.
Ja, aber du als Generation X durchaus auch. Also wir müssen jetzt die Jüngeren überzeugen, dass da noch Hoffnung ist.
Oh Gott, da kommt ja einiges auf uns zu. Aber wir geben uns Mühe. Vielen Dank, Frauke.
Sehr gern.
Das war's für heute, für diesen Dienstag. Morgen gibt es aber eine frische Folge. Damit ihr die nicht verpasst, am besten diesen Podcast abonnieren in der ARD Audiothek. Und morgen ist dann meine Kollegin Tanja Richter für euch da. Macht's gut, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.